Ja, einen wunderschönen guten Morgen von mir. Das letzte Mal hat uns der Roland ja über die Endzeit gepredigt. Er hat uns sozusagen eine Endzeitpredigt gehalten und ich möchte heute gerne eine Jetztzeitpredigt halten. Eine Jetzt-ist-es-Zeit-Predigt. Und ich lade euch dazu ein, dass wir den zweiten Korintherbrief aufschlagen im Kapitel 6 und da möchte ich die ersten 10 Verse lesen. 2. Korinther, Kapitel 6, Verse 1 bis 10. Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört, und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, in viel standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, in der rechten und linken, unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig, als Unbekannte und doch wohl bekannt, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Die Predigt habe ich überschrieben, Hingabe in allen Lebenslagen. Und ich möchte zunächst noch mal kurz auf die Situation der Korinther eingehen und wie es zu dem zweiten Korintherbrief gekommen ist. Ganz kurz. Paulus war ja auf seiner zweiten Missionsreise erstmals nach Korinth gekommen und wie er es so zu tun pflegte, ist er ja erst zu den Juden in die Synagoge gegangen. Die haben aber das Evangelium abgelehnt und schließlich hat er sich auch mit seiner Botschaft an die Heiden gewandt. Und letztendlich haben sich viele Korinther bekehrt und es entstand eine Gemeinde in Korinth. Später wandten sich die Korinther dann mit so einigen Fragen an Paulus und da hat er als Antwort den ersten Korintherbrief geschrieben. Später kam dann schwere Sünde in die Gemeinde und durch Gemeindezucht konnte die Sünde aus der Gemeinde verbannt werden und es kam zu einem geistlichen Neuanfang. Es kam zur Umkehr. Aber es war trotzdem noch problematisch, weil die Korinther, also die Gemeinde, kein Geld für die Gemeinde in Jerusalem gesammelt hatten und das ist eigentlich viel schlimmer, weil falsche Lehrer auch unterwegs gewesen sind in der Gemeinde. Und so schreibt Paulus dann den zweiten Korintherbrief, ungefähr 57 nach Christus, ungefähr ein Jahr, nachdem er den ersten Korintherbrief geschrieben hat. Soweit also die Situation. Und Paulus schreibt hier einen sehr persönlichen Brief. Er lässt uns Einblick gewähren eigentlich in sein Denken, in sein Tun, in sein Herz. Paulus stellt seine Rolle und seine Aufgabe eigentlich auch gleich ins rechte Licht und er zeigt uns, wie demütig er doch als Mitarbeiter agiert. Er, der große Lehrer, der Hirte, der Evangelist, er sieht sich hier als Mitarbeitender, auf einer Stufe mit den anderen Glaubensgeschwistern. Gleich zu Anfang spricht er natürlich die Korinther an. Aber ich meine, er spricht sehr deutlich, sehr direkt auch uns als Gemeinde an. Und wenn wir nochmal auf den ersten Halbsatz schauen, der ist eingerahmt in zwei Wörter. Nämlich dieses Aber. Als Mitarbeiter ermahnen wir euch auch. Aber auch. Paulus bezieht sich damit auf die anderen Ausführungen, auf die Ermahnungen, die er der Gemeinde in Korinth gegenüber bereits gemacht hat. Die Korinther, die haben schon viel gehört. Und ich glaube, auch ich, auch wir haben schon viel gehört aus dem Wort Gottes. Und doch ruft und fleht Paulus darum, dass die Korinther, dass wir die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen. Und damit komme ich zu dem zweiten Unterpunkt, die Gnade zum Heil. Gott, der Vater, der hat uns seinen Sohn Jesus Christus, hat uns in seinem Sohn Jesus Christus seine überströmende Gnade angeboten. Auch deswegen haben wir gerade das Abendmahl gefeiert. Im Gehorsam gegenüber dem Vater hat sich Jesus zur Vergebung unserer Sünden am Kreuz hingegeben. In ihm ist die Vergebung und nirgendwo sonst. In ihm, und das meine ich durchaus als Zeugnis, ist echte Befreiung aus Schuld und Sünde und auch aus der Gefangenschaft dieser Welt. Im Römerbrief heißt es, und wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Und wir sehen das an dem Paulus und an seinem Leben, wie er vom Saulus zum Paulus geworden ist. Und ich darf auch sagen, auch in meinem Leben sehe ich auch viel Gnadenarbeit zurück, weil nämlich immer wieder auch Dinge stattfinden, wo der Herr sehr viel an mir arbeiten muss. Und gerade dort, wo mein Herz am größten ist, bei meinen Lieben in der Familie zum Beispiel, da ist die größte Gnadenarbeit notwendig. Ja, wir sollen die Gnade nicht vergeblich empfangen. Und Paulus ermahnt die Korinther und er ermahnt auch dich und mich, dass wir diese Gnade, die wir empfangen haben, dass wir die nicht vergeblich empfangen haben. Um es auch klar zu sagen, die Gnade und das Heil, die sind nicht weg. Es geht uns nicht verloren, wenn wir sie einmal angenommen haben. Aber es gibt anscheinend einen Zustand, in dem so etwas wie die erste Freude und die erste Liebe ziemlich erkalten. Und davor warnt uns der Paulus hier. Und ganz unweigerlich ist mir zu dieser Entwicklung sozusagen, die eintreten kann, das Bild der Ehe gekommen. Klar, ihr Ehemänner, schaut ihr eure Frauen noch mit entschiedenen Augen der Liebe an? Gebt ihr euch noch hin? Sorgt ihr für sie? Und ihr Frauen, erwidert ihr diese Liebe mit liebenden Augen und vielleicht mit ein paar netten Worten über eure Männer? Wie ist es um deine Hingabe bestellt? Es gibt also anscheinend einen Zustand, in dem auch das Evangelium nicht auf fruchtbaren Boden fällt, in dem die Hingabe zum Herrn und zu seinem Wort ausbleibt oder abnimmt. Und dann ist es manchmal nur ein kurzer Weg und wir leben in der angenehmen Zeit, in Anführungszeichen, in der Zeit der Annehmlichkeiten, in der Welt. Aber die angenehme Zeit, was ist denn das? Ist das der Weg ins Allgäu-Forum? Ist es in der Fußgängerzone der Stadt? Ist das vielleicht auch bei, gerade bei diesen Temperaturen, dem eingeheizten Ofen, auf der Couch, vor dem Fernseher? Ist es beim stundenlangen Spielen auf der Konsole? Ist es in den Tiefen des Internets, wo Schule und Beruf, wo meine lieben Verwandten, vielleicht auch die Nächsten mit all ihren Nöten in weite Ferne gerückt sind? Ist das die angenehme Zeit? Paulus greift auf ein Wort zurück, das Jesaja gesprochen hat. Die angenehme Zeit und der Tag des Heils sind etwas anderes. Jesaja sah mit diesen Worten die Auferstehung des Herrn Jesus voraus. Ja, Jesus ist aus den Toten auferweckt worden. Er hat das Tor zur Ewigkeit aufgemacht. Auch für uns, für dich und für mich. Jetzt ist diese Zeit. Jetzt gilt dieses Angebot für dich, wenn du das noch nicht fix gemacht hast in deinem Leben. Jetzt gilt dieses Angebot. Dieses Angebot gilt aber auch für dich, wenn du die Gnade und das Heil bereits angenommen hast. Nur sei dir auch im Klaren darüber oder werde dir im Klaren darüber, in welcher Welt du fortan lebst. Sei dir darüber im Klaren, was deine Rolle und was deine Aufgabe ist. Verharrst du noch oder gehst du schon in der Gnade Gottes und in seinem Heil? Paulus ermahnt uns aufzupassen. Bist du noch dem zugewandt, der sich dir zugewandt hat? Lebst du jeden Tag aufs Neue in Gnade und Heil? Nimmst du sie dankbar jeden Tag neu an und sagst das auch deinem Gott? Sprichst du mit ihm darüber? Ihr Lieben, lasst uns in der Auferstehung des Herrn leben. Lasst uns darin leben, denn wir werden ihm einmal nachfolgen. Auf diesem Weg in die Auferstehung und hinein in die Ewigkeit. Ich komme zum nächsten Punkt. Hingabe als Diener Gottes. Paulus schreibt ab Vers 3, wir geben niemand irgendeinen Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. Wenn meiner Frau mal daheim etwas runterfällt und ich sie recht vorwurfsvoll anschaue über dieses Ungeschick, da sagt sie zu mir manchmal, wer nichts macht, dem kann auch nichts passieren. Und sie hat recht damit. Ja, niemand irgendeinen Anstoß geben. Wenn Paulus davon spricht, dann meint er aber etwas anderes. Es geht nicht darum, dass wir durch Nichtstun nicht Anstoß geben. Es geht um unser ganzes Leben und dass wir mit unserem ganzen Leben nicht Anstoß geben. Das ist ja manchmal gar nicht so leicht, ja? Wir leben in einer Welt, wo ganz stark der Glaube oder die Gemeinde und das, was so in der Welt geschieht, auseinandergehalten wird. Politik und Glaube oder Religion, wie man meistens sagt, das wird getrennt voneinander. In der Bibel lesen wir das nicht, weil wir Menschen und uns geht es ja etwas an, uns ganz persönlich, wir haben nur ein Herz, ja? Wir haben nicht zwei Herzen. Also, wenn wir niemand irgendeinen Anstoß geben wollen, dann sollen wir treu zu Christus stehen, in seinem Wort bleiben und ihm dienen. Und Paulus sagt, wir sollen den Dienst nicht verlästern. Also unser Verhalten und unser Reden innerhalb und außerhalb der Gemeinde, die müssen so sein, dass niemand darüber stolpern kann. Es darf keinen Anlass und auch keine Verführung zur Sünde geben. Und Paulus selbst, er stellt sich uns hier als vorbildlicher Mitarbeiter vor. Ein Mitarbeiter, der gibt sich hin und steht im Dienst. Und in was für einem? Dazu kommen wir gleich noch. Lebe das, was du predigst, lebe so, dass der Dienst nicht verlästert wird. Mit dem Dienst ist hier aber nicht nur der Prediger oder der Lehrer gemeint. Das Wort Dienst, also dieses deutsche Substantiv, stammt, habe ich nachgelesen, vom hebräischen Verb shamar ab. Man könnte es vielleicht auch mit dienen übersetzen. Und von der Wortbedeutung her wird damit das Bewahren umfasst, aber auch hüten, bewachen, beachten und halten. Also unsere Kinder, die hüten wir, oder? Manchmal muss man sie auch bewachen, das ist bei manchen auch notwendig. Bewachen muss man aber auch die Gemeinde, nämlich im geistlichen Sinn. Wir sollten wirklich darauf schauen, was sich in der Gemeinde entwickelt und darüber wachen, gerade auch über die Lehre. Und bewahren, das ist auch der Hirtendienst in der Gemeinde, dass auch das gute Evangelium bewahrt wird. Beachten sollen wir Gottes Wort, seinen Willen. Das findet darin Ausdruck, dass wir uns mit einem Bruder oder einer Schwester auch über geistliche Dinge austauschen, dass wir aufeinander hören. Gott gibt durch den Bruder Ausdruck seines Willens. Seinen Willen beachten. Wir sind also gefordert, das Evangelium von der Gnade und vom Heil, so sagt es hier der Paulus, zu bewahren. Und der rechte Dienst wird vom Diener Gottes übernommen. Diener, dafür gibt es zwei andere Wörter, nämlich Knecht und Sklave. Das hört man heute weniger gern. Und in der Gesellschaft kommt es, glaube ich, fast gar nicht mehr vor. Aber Paulus selbst nennt sich in Römer 1,1 Knecht Jesu Christi. Als er sich selber vorstellt, stellt er sich als Knecht Jesu Christi vor. Und im 1. Petrusbrief, da heißt es, dass alle Gläubigen als Knechte nämlich bezeichnet werden. Ein Knecht oder ein Sklave, der steht seinem Herrn uneingeschränkt, zeitlich umfassend und in völligem Gehorsam zur Verfügung. Was für eine Herausforderung. Das ist doch so ganz anders als das, was wir jeden Tag in der Welt gesagt bekommen. Weg von der Selbstverwirklichung hin zur Verwirklichung als Diener. Das sagt uns dieses Wort. Kein Wohlfühlchristentum. Sondern hier wird die Bedeutung und die Konsequenz echter Nachfolge aufgezeigt. Das allgemeine Wort für Diener, viele von euch wissen das, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ist Diakonos. Der Diakon. Und das bezeichnet den Dienst in der Gemeinde. In diesem Text ist das eigentlich auch die passende Übersetzung. Diener und Diakon haben also im Griechischen den gleichen Ursprung. Und wir können darüber nachdenken, ja? Wie verstehen wir uns in unserem Dienst? Sind wir Diener? Dann sind wir eigentlich auch Diakone. Wir können ja mal darüber nachdenken. Ein Diener dient seinem Herrn und seinem ganzen Haus. Sein Haus, das ist die Gemeinde. Das ist die Gemeinde vor Ort. Und ein Diener, ein guter Diener, erwirbt sich bei seinem Herrn einen guten Stand. Paulus schreibt an Timotheus, denn wenn Sie, also die Diakone, Ihren Dienst gut versehen, erwerben Sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Ein guter Dienst geschieht also nur mit Hingabe und ein guter Diener ist man nur mit Hingabe. Und unser Lohn ist die gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Und ich wünsche mir oftmals viel mehr von dieser Freimütigkeit, anderen von ihm zu erzählen. Ist das nicht wunderbar? Der Glaube und die Freimütigkeit werden durch die Hingabe zum Dienst zunehmen. Damit wir uns ja die weiteren Verse anschauen, kommen wir zum nächsten Punkt. Hingabe in allen Lebenslagen. Und ich habe ergänzt, und wieder dem Zeitgeist. Paulus zählt jetzt hier verschiedene, im Prinzip Eigenschaften auf. Warum denn wieder dem Zeitgeist? Aber schauen wir es uns an. Standhaftes Ausharren. Ha, wie langweilig. Da ist ja gar keine Action dabei. In Bedrängnissen. Das geht ja gar nicht. Warum sollte ich mir das antun? In Nöten. Warum? Ich hab doch alles. In Ängsten. Hat dann sucht ihr eine Ablenkung oder geht zum Arzt. In Keuschheit. Hallo? Wo bleibt denn da der Spaß? Paulus empfiehlt sich in all diesen Dingen. Und so stellt er sich uns und auch den Korinthern vor. Als gute Diener Gottes kann uns dies aber auch erreichen. Und deswegen spreche ich das auch an. Deshalb lohnt sich meines Erachtens der Blick darauf. Und Stolz und Übermut, die im Leben manchmal so aufkommen mögen, die sind da fehl am Platz, richtig? Paulus beschreibt physische Leiden, dieses standhafte Ausharren. Und das ist damals wie heute kein leichtes Unterfangen. Wie ungeduldig sind wir, wenn sich in der Gemeinde etwas verändern soll? Wie ungeduldig sind wir mit unseren Nächsten, mit unseren Nachbarn, denen wir vielleicht schon das Evangelium nahegebracht haben und denken, wann versteht er es endlich? Wann nimmt er den Herrn Jesus an? Bedrängnisse. Ich bin froh und dankbar darum und habe das auch gelernt, auf die Situation der verfolgten Christen zu schauen. Vielleicht gibt es Bedrängnisse, aber auch ganz nah in der Familie. Die Nöte. Manch einer von uns hat finanzielle Nöte, aber unter Nöten verstehe ich oftmals auch emotionale Nöte, wie Einsamkeit, wie fehlender Trost, wie mangelnde Hoffnung. Wie viele Nöte gibt es doch auch bei uns? Oder Ängste. Manche schauen Nachrichten und bekommen wirklich Angst über das, was da so alles in der Welt geschieht. Ich denke, auch der Paulus hat Ängste gelitten in seinem Dienst, nämlich Ängste, die sich aus der ganzen Verfolgung heraus ergeben haben. Oder dass einige Leute, die ihm nicht wohlgesonnen waren, ihm Angst eingeflößt haben. Es ist von Unruhe die Rede. Mir ist da die Schlaflosigkeit mancher in den Sinn gekommen, die gerade zur Nacht nicht zur Ruhe finden. Leidet da nicht der eine oder andere unter seinem Nächsten und vielleicht auch Liebesdienst in der Gemeinde darunter, weil er oder sie mitzittert und fleht und um das Wohl eines lieben Menschen vor dem Herrn ringt? Führt nicht auch das unter Umständen zur Unruhe? Paulus in all seinem Dienst, mit all diesen Leiden, fühlt sich doch geborgen, nämlich durch das Wissen um sein Heil. Und er vertraut auf Gott, so wie David schon gesagt hat im Psalm 27, harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Im Weiteren beschreibt Paulus auch die Glaubenseigenschaften. Und ich greife nochmal die Keuschheit auf. Im 1. Timotheusbrief steht, sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Warum denn das? Der Mangel an Keuschheit würde mit einem Mal alles Vorbildliche und jeden guten Dienst zunichte machen. Paulus spricht von der Erkenntnis. Erkenntnis ist in erster Linie das Erkennen Gottes und seines Sohnes Jesus Christus. Wie erkennen wir das? Nur dadurch. Aber ob wir das annehmen und ob wir in unserem Leben das aufnehmen und davon sprechen, wirklich auch darin leben, das ist meine Entscheidung. Und das muss ich irgendwann einmal festmachen. Ich muss diesen Gott irgendwann einmal annehmen. Und erst dann kann ich mich eben auch wirklich hingeben und von anderen weiter, für andere das Weitergeben von dieser Erkenntnis. Paulus spricht Langmut an. Langmut ist Geduld im Ertragen von Unrecht und von Notvollem. Und Hingabe ist, wenn ich andere im Ertragen unterstütze und sie ermutige, langmütig zu sein. Und glaube ich, eine der ganz wichtigen Voraussetzungen ist die ungeheuchelte Liebe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ohne die Liebe zum Bruder oder zur Schwester werde ich mich hart tun, nicht wahr? Da wird es schwer mit der Hingabe zum Dienst und zu den lieben Geschwistern in der Gemeinde. Wann hast du das letzte Mal für die Liebe zum Bruder oder zur Schwester gebetet? Ist es in deinem Alltag mit drin? Tust du das für deinen Dienst? Gehen wir weiter ab Vers 7. Paulus zählt drei weitere Eigenschaften auf, was ihm widerfahren kann im Dienst, was er erlebt. Und er schaut darauf, nämlich auf das Wort der Wahrheit. Er sieht seinen Dienst in der Kraft Gottes. Und gestärkt durch die Waffen der Gerechtigkeit in der Rechten und Linken. Und ich finde es ganz wunderbar, dass Paulus das hier auch mit anführt. Und wir eben auch sehen und ja, viele von uns erleben das ja auch in ihrem Dienst, wie Gott uns da zurüstet für eben diesen Dienst. Und im 2. Korinther 10 heißt es, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Das ist unser Gott, wie er sich hier auch zeigt und wie er uns Mut machen will, wie er uns zeigt, dass er uns da eben auch nicht allein lässt, sondern er rüstet uns zu mit den Waffen der Gerechtigkeit. Und dann kommt in den Versen 8 bis 10 das typische Auf und Ab des Dienstes. So habe ich es ein Stück weit für mich überschrieben. Ja, Ehre und Schande, böse und gute Nachrede, in Anführungszeichen Verführer zum Evangelium und doch wahrhaftig, als Sterbende der Welt und doch Lebende in Christus, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Ich fühle mich oftmals so leer, gerade wenn es um den Dienst geht, und ich bin froh um die gefüllten Hände, wenn ich dann den Dienst tun darf. Gefüllte Hände, die der Herr vollmacht. Paulus hält hier also mit der Wahrheit und mit der Klarheit nicht zurück. Und auch darin ist er uns, glaube ich, ein gutes Vorbild. Und wie dankbar können wir sein, wenn wir dies im Dienst erleben und erfahren dürfen. Ja, gelobt sei Gott, der dies alles gibt. Und liebe Geschwister, vielleicht fragt sich doch der ein oder andere, wofür das alles? Wofür all diese Leiden? Und die Antwort wurde uns ja schon gegeben. Jetzt ist die angenehme Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Es geht um das Leben im Jetzt, um das Leben in eben diesem Heil mit der Hingabe in allen Lebenslagen. Vorletzter Punkt, Hingabe in leidenschaftlicher Liebe. Christus hat sich hingegeben und ist uns so zum Vorbild geworden. Und Paulus schreibt in den Versen 11 bis 13 davon, ja, was er eigentlich für ein Herz hat. Unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in euren Herzen. Vergeltet uns nun Gleiches. Ich rede zu euch als zu meinen Kindern und lasst es auch in euch weit werden. Ja, dem Paulus sein Herz ist weit geworden den Korinthern gegenüber. Und er redet wie zu Kindern, auch wenn es mir nicht immer gelingt, aber ich versuch's immer wieder, nämlich mit Liebe und mit weitem Herz meinen Kindern gegenüber zu reden. Lasst uns das Herz auch weit werden, wenn wir miteinander umgehen, in der Gemeinde und hier im Dienst. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. 1. Johannes 3,16. Deshalb geben wir auch unser Leben hin. Und Paulus schreibt an die Galater, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich meine, mit starker, wenn man so will, mit leidenschaftlicher Liebe hingegeben hat. Ich möchte zusammenfassen und zum Ende kommen. Jetzt ist der Tag des Heils. Lass nicht zu, dass du die Gnade Gottes vergeblich empfangen hast. Sei in allen Lebenslagen ermutigt zum Dienst. Gehe in den Dienst mit leidenschaftlicher Hingabe. So wie es im 1. Petrusbrief heißt, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, mit leidenschaftlicher Hingabe in allen Lebenslagen. Amen.